Hi und willkommen bei Mind the Tech. Heute mit einer außerplanmäßigen Folge. Denn eigentlich sind Katrin und ich, Isa, noch immer in einer kleinen Schaffenspause. Aber keine Sorge, die Koffer sind gepackt. Wir melden uns bald regulär zurück. Mind the Tech is coming home. Aber bevor wir uns wieder häuslich einrichten, man kennt es von längeren Abwesenheiten, muss ein wenig durchgelüftet und etwas Staub gewischt werden. Und das mache ich heute nicht allein, sondern in sehr netter Begleitung von Martin und David, die ich in einer Expertengruppe kennengelernt habe zum Thema KI-Sicherheit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, ist hier der Schirmherr bzw. die Schirmherrin. Und in dieser Gruppe haben wir, also Martin, David, ich und viele andere Fachmenschen, unter anderem das Thema Desinformation intensiv besprochen. Und long story short, sehr bald ist Bundestagswahl, die Verbreitung von Falschinformationen und Fake-Inhalten schießt gleichzeitig in die Höhe. Und dagegen wollen wir etwas tun. Wo kommt dieser Trend her? Was macht ihn so gefährlich und wie kann man sich schützen? Diese und andere Aspekte besprechen Martin, David und ich in diesem Podcast. Martin und David, die mit vollen Namen übrigens Martin Steinebach und David Kreft heißen. Der eine arbeitet beim Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie und der andere ist Chief Information Security Officer bei einem Unternehmen für Automatisierungs- und Verbindungstechnik namens Vago. Ach ja, und am Ende des Podcasts wird mehrfach auf ein Paper hingewiesen, ein ganz wichtiges Dokument im Kampf gegen Desinformation und der Grund, dass es überhaupt heute diesen Podcast gibt. Den Link dahin findet ihr in den Shownotes und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit dem Podcast.
Anfang des Jahres habe ich der Ukraine unsere letzten Panzer abgetreten. Selenskyj hatte so dermaßen genervt, jetzt habe ich endlich wieder meine Ruhe. Außerdem denke ich sowieso nicht, dass wir die Panzer noch selbst brauchen werden. In der Zukunft gibt es in Deutschland nichts mehr zu holen und so werden wir als Angriffsziel komplett unattraktiv.
Ja, was wir eben gehört haben, war mal als Gaga-Idee gestartet. Wir alle erinnern uns sicherlich an diese Face-Swap-Apps vor ein paar Jahren. Was haben wir damals gelacht? Und ja, heute sind Deepfakes dieser Art zu einem wesentlichen Vehikel der Desinformation geworden. Und was ein Deepfake, wie das eben gehört, vielleicht nicht schafft, übernehmen inzwischen Desinformationsfanatiker liebend gerne. Anonym oder als Fake-Persona in den sozialen Netzwerken und Kommentarspalten dieser Welt oder auch gerne mal als selbsternannte Plagiatsjäger. Am Ende ist das Ergebnis aber stets das gleiche. Verunsicherung, Polarisierung, Manipulation der Massen. Martin, mal so aus Perspektive eines Wissenschaftlers. Wie konnte es eigentlich so weit kommen?
Da stellst du jetzt eine Frage, die meinem wissenschaftlichen Background auch schon übersteigt. Also ich bin ja rein Informatiker und das, was du jetzt fragst, ist ja auch eine psychologische Fragestellung. Ja,
also ich frage dich als Mensch.
Als Mensch, gut.
Als Mensch.
Als Mensch würde ich sagen, haben wir halt einfach eine Polarisierung über Meinungen. Das sehen wir ja ganz viele auf der Welt. Und diese Polarisierung wird halt durch Mechanismen wie soziale Medien unterstützt, die halt eben auch dazu neigen, gerade stark emotional triggernde Themen in den Vordergrund zu stellen. Und das führt halt dazu, dass wir hier eine immer weitere Eskalation von Meinungen, von Desinformationen, von Beeinflussungsstrategien haben.
Aber trotzdem, wagst du dich ein bisschen dennoch in so eine wissenschaftliche Perspektive hinein? So ein bisschen, sagen wir mal, evolutionshistorisch betrachtet aus dem Bereich der Computer Science. Ich meine, ich erinnere mich zum Beispiel, wir alle haben es gelesen, 1976, Josef Weizenbaum, die Macht der Computer und die Unmacht der Vernunft. Er hat damals schon gewarnt, deshalb noch mal mehr aus der Perspektive gefragt. Wie konnte das denn so weit kommen? Wie konnte sich der Algorithmus so verselbstständigen?
Na gut, ich glaube, da haben wir einfach ganz orthogonale Fragestellungen. Also Der Algorithmus ist ja zum Beispiel von sozialen Medien daraufhin optimiert, dass er halt eine hohe Interaktion erzeugt. Und man hat da eben früh gelernt, dass sowas wie emotionale Inhalte, Inhalte, auf die man stark reagiert, vor allem Inhalte, die Angst erzeugen, die halt eben zu einer hohen User-Interaction führen. Und wenn ich dann halt eben Inhalte habe wie Desinformation, die darauf basieren, Menschen Angst zu machen, pass auf, du wirst dir es nicht mehr leisten können zu heizen, pass auf, wenn du die oder jene Gesundheitsstrategie verfolgst, wirst du an dem und dem sterben und so weiter und so fort. Das macht Angst und das führt halt eben dann zu einer hohen Interaktion. Also das ist dem Algorithmus natürlich völlig egal, weil der gar nicht ethisch denkt, sondern der schaut sich halt nur an, was muss ich machen, um für mein Netzwerk viel Traffic, viel Interaktion und damit viel Werbung zu generieren.
Mhm. Und hinzu kommt, dass natürlich auch sicherlich nicht wenige sagen, hey, technologischer Fortschritt als solcher, das lässt sich ja auch nicht aufhalten. Und streng genommen ist es ja auch eine gute Sache. Aber wenn Technologie und gesellschaftlicher Wandel, der ja auch immer schneller voranschreitet, ineinandergreifen, dann birgt das ja auch immer eine Gefahr. Das Stichwort hier ist Dual Use. Und aktuell sehen wir das beim Thema Deepfakes besonders deutlich. Aber es geht ja auch perfider und weniger offensichtlich, nämlich dort, wo dieser viel zitierte Faktor Mensch ins Spiel kommt, wo eben Verunsicherung, Polarisierung, Manipulation ja erst richtig zum Tragen kommen.
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Letzten Endes sind Menschen manipulierbar. Ob sie leicht manipulierbar sind, weiß ich nicht. Aber sie sind manipulierbar in verschiedener Hinsicht. Der eine geht vielleicht gut auf Druck, auf Angst. Der andere ist sehr hilfsbereit und gibt halt bestimmte Informationen preis. Da gibt es so 6 Felder, die man mal analysieren kann. Am Ende ist immer ganz gut zu verstehen, wo man vielleicht selber getriggert wird. Und natürlich ist es immer so, dass Technologie für Gutes wie aber auch Schlechtes genutzt werden kann. Das ist ganz interessant. Bill Gates hatte gerade in der Zeit ein Interview, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen oder gelesen habt. Da geht er schon auf die erste Word-Version und sagt, ja, im Grunde genommen können jetzt gute Dinge damit geschrieben werden, als aber auch wahrscheinlich am Ende des Tages schlechte Dinge. Und wir stehen natürlich jetzt ein Stück weit weiter in der Evaluation, auch gerade was KI, generative KI halt angeht, und können halt feststellen, dass zum Beispiel mit Dingen wie WarmGPT, das heißt also wirklich, dass ich eine eigene Instanz habe, über die ich dann halt entsprechende Angriffe automatisiert, personalisiert fahren kann, viel, viel effizienter streuen kann als vielleicht noch zuvor. Und von daher ist es auf jeden Fall ein Thema und auf jeden Fall kann es in beide Richtungen genutzt werden. Wir müssen halt gucken und das ist auch so ein Stück weit die Frage am Ende, wir sagten jetzt der KI, wer Mama und Papa ist und was gut ist an der Stelle.
Da hast du vollkommen recht. Das Stichwort ist Medienkompetenz. Ne? Also nicht alle KI-erzeugten Medien, nicht jeden KI-erzeugten Content kann man ja auf Anhieb erkennen. Wie erlebst du das in deiner Awareness-Arbeit? Sind wir da tendenziell in heutigen Zeiten sensibilisiert oder ist da noch sehr viel Luft nach oben?
Wenn wir im Unternehmen gucken, bei uns sind wir vielleicht auf einem guten Weg. Wir machen einiges, um halt darüber zu sensibilisieren. Wenn wir zum Beispiel Richtung X, eben als Twitter halt gucken, da gibt es schon sehr, sehr viel Content, der halt irgendwie sich Richtung Desinformation trägt. Vielleicht hängt das auch mit dem Owner ein Stück weit zusammen. Gibt aber auch zum Beispiel Instagram, wo ich die Dinge halt sehe, oder TikTok, wo es wirklich zuhauf ist. Und es gibt ja auch Statistiken dazu, wie beispielsweise bei TikTok mittlerweile Desinformationen verteilt werden. Also es werden Statistiken erhoben, auch im Vergleich zu anderen Plattformen, um mal halt zu gucken, wie man damit umgeht. Ja.
Man könnte ja fast meinen, weil Martin hat ja eben auch die Kraft des Algorithmus angesprochen. Man könnte ja fast meinen, ich sage das jetzt mal bewusst etwas überspitzt, dass die Userinnen und User bewusst so ein bisschen ins offene Messer geschubst werden. Wie lässt sich das erklären, Martin? Warum ist das so?
Für eine Plattform, die ihr Geld damit verdient, Werbung zu schalten und die sich gerne auch aus vielleicht einer amerikanischen Sichtweise ganz stark auf so Konzepte wie Free Speech zurückzieht, habe ich natürlich letztendlich wenig Gründe, dagegen vorzugehen. Ja, also mein Geschäftsmodell ist, dass ich Interaktion betreibe. Das sind ja, das darf man nicht vergessen, keine Nachrichtenportale in dem Sinn. Das wird ja häufig verwechselt. Also ich sage den Leuten immer, denkt dran, es ist eigentlich ein Entertainment-Mechanismus. Ihr vertrödelt da drin eure Zeit, ihr lenkt euch ab, ihr konsumiert Content, aber es hat nicht den Anspruch, dass man da belastbare Fakten mitgeteilt bekommt. Und wenn Nutzer halt eben den Fehler machen, dass sie glauben, dass soziale Medien ein Ersatz für Journalismus sind, dann verwechseln halt wirklich Entertainment mit Information. Und klar, die sozialen Medien haben da sicherlich auch gar nicht den Auftrag drüber, dazu den Leuten zu erklären, passt mal auf, wenn ihr wirklich nach Informationen sucht, dann geht woanders hin. Also das wäre ja völlig gegen jegliches Geschäftsmodell. Und dementsprechend, ja, klar laufen die ins offene Messer, die gehen aber halt eben auch in eine Messerstecherei und nicht in eine Bibliothek. Ja, das ist halt der Unterschied.
Ich denke auch, dass KI ein enormes Potenzial bietet, dieses halt auszunutzen. Also im Grunde genommen müssen wir davon ausgehen, dass ja heute schon, und da gibt es ja auch wieder Berichte zu, KI-gesteuerte Bots halt in den sozialen Medien ganz gezielt halt Informationen streuen. Also das ist ja jetzt nicht irgendwas, was morgen halt kommt, sondern es ist halt da und dem muss man sich sozusagen auch kognitiv auseinandersetzen, dem muss man sich vergegenwärtigen, dass es die Dinge halt gibt, um dann halt auch vielleicht nochmal zu hinterleuchten, ich sage jetzt trotzdem mal Information, Martin, also das, was da reingesteuert wurde gerade, ob das dann halt richtig sein kann oder halt nicht. Und dass ich gerade vielleicht zu den Informationen, die wiederum über mich verfügbar sind, ich ganz spezifischen Content halt kriege, der mich dann auch triggert, bestimmte Dinge halt zu tun. Das haben wir ja vorher auch schon gesehen. Ich glaube, erstmals Cambridge Analytics, ne, was da halt dann passiert ist.
Ja, und wie du auch eben gesagt hast, David, man erwischt sich auch immer öfter, dass man ja so Sätze sagt wie, neulich stand ja wieder in der Zeitung, es ist wieder herausgekommen, dass, wieder ist, wurde aufgedeckt, dass, das verselbstständigt sich gerade ja irgendwie so ein bisschen unkontrolliert. Kriegen wir das noch irgendwie eingefangen?
Ich denke, kriegen wir das noch eingefangen? Also das hängt davon ab, wie wir damit zukünftig umgehen werden. Und zwar sowohl auf einer regulatorischen Ebene, als aber auch auf einer, ich sag jetzt mal, Ebene, wo sich vielleicht die einzelnen Personen und Individuen halt auch damit auseinandersetzen. Wenn wir weiter, ich sag mal, auf diese Inhalte eingehen, wenn wir uns quasi von dem befüttern lassen und dann reagieren, das, was Martin eben auch gesagt hat, eine Interaktion, dann gehe ich davon aus, dass es einfach mehr werden wird, weil das System dann entsprechend funktioniert. Wenn wir es aber schaffen, diese gezielten Inhalte, die vielleicht Desinformationen an der Stelle dann auch sind, gar nicht darauf einzugehen, wird man sich vielleicht auch einen anderen Markt oder andere Technologien suchen. Das wäre meine Theorie dazu.
Ja, aber dann ist da noch die Sache natürlich mit dem Zeitgeist und mit dem Kontext. Und wir wissen alle, nicht allzu ferner Zukunft haben wir eine Bundestagswahl vor der Brust. Und ich glaube, uns ist absolut klar, dass das jetzt gerade die Hochzeit der Desinformation ist. Sehr prominentes Beispiel ist ja zum Beispiel Robert Habeck, dem ja vorgeworfen wird, bei seiner Dissertation grob unsauber gearbeitet zu haben. Mit einem gewissen lachenden Auge habe ich auch damals die vermeintliche Information vernommen, Annalena Baerbock würde sich Escortmänner auf ihren Reisen über den Globus gönnen. Jeder kann ja im Prinzip, zurzeit sind es Politiker, aber im Grunde die Person, die gerade stattfindet, die in der Öffentlichkeit verstärkt stattfindet, jeder kann ein Ziel dieser Technologie sein. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu diesem Punkt oder spannen wir den Bogen zu dem Grund, weshalb wir hier zusammensitzen. Denn kennengelernt haben wir uns ja in einer Arbeitsgruppe. KI-Sicherheit heißt die unter der Schirmherrschaft vom Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik. Und gerade weil wir, bei uns dieses Thema sehr beschäftigt und sehr bewegt, ja, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir mit unseren bescheidenen Mitteln natürlich auch ein Zeichen setzen gegen das, was gerade passiert in Sachen Desinformation. Und die Rede ist von einem Paper, das entstanden ist. Daran haben nicht nur wir drei gearbeitet, sondern unter anderem wir drei. Und wir möchten für dieses Paper gerne werben. Keine Sorge, jetzt wird hier nicht messerblockmäßig irgendwas verkauft. Wie beim Teleshopping, kaufen Sie das und Sie kriegen zwei gratis. Nein, wir wollen hier Werbung machen für ein sehr wertvolles Stück Content. Wie arbeitet man aber damit? Was bringt mir dieses Paper, Martin? Kannst du das mal erzählen, weil ich weiß, dass du sehr, sehr engagiert bei der Mitarbeit warst.
Ich würde sagen, das Paper klärt zuallererst mal auf und gibt dem Leser ein Gefühl dafür, mit was er in seiner Interaktion in sozialen Medien, in seiner Interaktion mit potenziellen Desinformationskampagnen zu tun hat. Einfach, dass er weiß, welchem Instrumentarium er gegenüberstellt, was die Bedrohung ist. Und dieses Wissen, das hilft schon ungemein, Dinge zu berücksichtigen und in Kontext zu bringen. Ich würde vielleicht, wenn ich nicht weiß, wie einfach Botfarmen Meinungen beeinflussen können, wie stark sie Diskussionen auch emotional aufladen können, indem sie halt extreme Reaktionen auf Aussagen dann automatisch abfeuern. Wir sagen, naja, so viel wie da passiert, das muss doch stimmen. Es kann doch nicht sein, dass sich 10.000 Leute irren. Wenn da 10.000 Leute was dazu schreiben, dann muss da ja irgendwas Wichtiges passieren. Und man muss einfach verstehen, dass 10.000 keine Zahl ist, die jetzt Botfarmen großartig beeinflusst und das, was halt also herausfordert, vielleicht besser herausfordert. Und dass man deshalb da wirklich skeptisch bleiben muss, wenn solche Kampagnen laufen. Und ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste, dass man den aktuellen Stand der Technik versteht, weiß, wie die eigene Meinung durch diesen aktuellen Stand der Technik beeinflusst werden kann, um einfach kurz durchzuschnaufen, wenn man sowas sieht, sich zurückzulehnen und zu überlegen, okay, kann ich dem wirklich vertrauen? Was für Strategien habe ich vielleicht, um bei so einer wichtigen Aussage, mit der ich gerade konfrontiert bin, nochmal eine zweite Meinung oder eine Bestätigung zu bekommen, bevor ich dem vertraue?
Super. Und was sagt der Awareness-Experte?
Gerade auf dem Gesagten würde ich noch hinzufügen, wenn ich etwas halt habe, ne, also wenn ich eine Information habe und ich bin getriggert, einfach vielleicht nochmal über einen anderen Kanal zu verifizieren, ist das denn echt, was ich da sehe oder nicht? Ist das das, was jetzt wirklich die Partei meint oder ist es quasi die nächste Fake News, die ich habe? Und von daher, ich denke, dieses Papier ist auch dafür da, es ist nicht dafür da, ein vollständiges Bild zu liefern, wie ich technisch jetzt eine Fake-Information identifizieren kann, sondern eher die Information zu liefern, was heute geht, was heute im Markt da ist und sich mit dem auseinanderzusetzen. Von daher denke ich, am Ende ist es ja immer lohnenswert, natürlich immer noch das persönliche Gespräch zu suchen, sich mit den Themen aktiv auseinanderzusetzen, sei es der Wahl-O-Mat, sei es die einzelnen Partei-Dinge, die angeboten werden, vorm Supermarkt, als auch virtuell. Und sich mit denen halt auseinanderzusetzen. Weil am Ende ist es halt so, dass Menschen immer manipulierbar sind. Wir werden ja auch durch die Politik manipuliert, ein Stück weit an der Stelle.
Das ist ein anderer Podcast.
Und die Manipulation.
Das ist ein anderer Podcast.
Ja. Ja, also die Menschen sind immer manipulierbar, ein Stück weit. Und von daher ist die Manipulation immer nur ein Klick so weit von uns entfernt. Sei es ein Bild, sei es ein Audio-File, sei es ein Video. Und von daher dürfen wir uns der Kraft des Dialogs halt nicht entziehen und kann einfach nochmal dazu aufrufen zu sagen, dass wir uns einfach unterhalten müssen, dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen müssen, um am Ende des Tages die richtige Entscheidung treffen zu können für uns.
Kraft des Dialogs. Sehr, sehr schönes Wort, David. Und vielleicht noch ein kleiner nachgeschobener Appell meinerseits. Gerade diejenigen, die in ihrem Umfeld Menschen haben, die vielleicht das erste Mal wählen, das erste Mal diese Erfahrung machen. Die Personen, die das Gespräch mit eben jener Zielgruppe suchen, sind dann auch durch das Paper gut, ich sag mal, bewaffnet. Mit Argumenten ausgestattet, mit Herleitungen versehen, die eben einen solchen Dialog auch ermöglichen. Martin, David, ich bedanke mich sehr für euren Besuch in meinem kleinen virtuellen Podcast-Studio Und ich würde sagen, vielleicht sprechen wir uns nach der Bundestagswahl nochmal und gucken mal, was in der Zeit vielleicht noch in Sachen Desinformation hoffentlich nicht passiert ist. Vielen Dank.
Gern, vielen Dank.
Gerne, danke.